Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meiner Show. Deine beste Investition, der Patrick Greiner Podcast. Heute mit einem brandaktuellen Thema, pünktlich zur heutigen Bundestagswahl. Und ich bringe diese Show ganz bewusst vor den Wahlergebnissen raus, um einfach ein paar Themen ganz offen anzusprechen, die mir eben schon seit längerer Zeit auf dem Herzen liegen. Denn ich beobachte natürlich sehr genau die deutschen Medien und all das, was da international gerade rund um politische Themen passiert. Und deswegen möchte ich dir hier gerne mal so eine kurze Zusammenfassung geben, wie ich die Lage der Dinge betrachte, wenn es um politische Themen geht und vor allem, was Deutschland nach dem jeweiligen Wahlergebnis erwarten kann, unabhängig dessen, dass wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch gar nicht wissen können, wie die Wahlergebnisse tatsächlich ausgehen. Also, lasst uns hierzu gerne mal etwas tiefer einsteigen. Mehr dazu jetzt gleich nach dem Intro.
3, 2, 1, go! You're tuned in to Patrick Greiner's podcast show, Your Best Investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money, and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
Es ist die vorgezogene Wahl und viele Bürger in Deutschland haben die große Hoffnung, dass sich entsprechend der dann zu erwarteten Wahlergebnisse einiges in Deutschland ändern wird. Ich persönlich sehe das jedoch ein bisschen anders, völlig egal, wie die Wahlergebnisse aussehen werden, denn wir sind der Meinung, also mein Rechercheteam und ich, dass wenn du dir die letzten Jahre sehr genau anschaust, es bestimmte Systeme gibt, in der Deutschland und seine Politiker involviert sind. Und ich bezweifle mittlerweile sehr stark, dass Deutschland und die EU in seiner Handlungspolitik tatsächlich unvoreingenommen und komplett frei im Sinne einer klassischen Demokratie, vertreten durch die jeweiligen Minister und unser Bundeskanzler und all das, was damit zu tun hat, dass da wirklich eine freie, demokratische Wahl in dem Sinne stattfinden kann, wie ich sie beispielsweise noch vor, 30 Jahren erlebt habe. Warum ich das denke und dass wir mittlerweile sogar in einer Situation sind, bei dem Politiker öffentlich im Fernsehen gar kein Blatt mehr vor den Mund nehmen, um darzustellen, dass sie einfach auf der einen Seite andere Interessen vertreten wie ihre eigenen Bürger, beziehungsweise eben in Systemen und Verträgen gefangen sind, die das demokratische Wahlsystem an sich meiner Meinung nach komplett zweifeln lässt. Das möchte ich dir heute hier in dieser Show mal ein bisschen näher darstellen und einfach auch mal ein paar Ausschnitte aus verschiedenen Statements dieser Politiker wiedergeben. Und starten möchte ich gerne mit wahrscheinlich dem Thema Nummer 1 in den letzten Monaten in Deutschland. Und hier geht es um die Asylpolitik in Deutschland, insbesondere mit den Massen an Terroranschlägen, die wir in den letzten Wochen erleben mussten, bei dem eben leider viele, viele Menschen auch ums Leben gekommen sind. Sei es das Attentat auf dem Weihnachtsmarkt, sei es irgendwelche Messerattacken in irgendwelchen Parks und all diese ganze Thematik. Und was für mich mittlerweile, und ich sage das an dieser Stelle sehr, sehr deutlich, was für mich mittlerweile geisteskrank ist, ist, dass bei diesem konkreten Thema sich der Wirtschaftsminister Robert Habeck ins Fernsehen setzt und bei einer öffentlichen TV-Debatte mit mehreren Millionen Zuschauern Folgendes von sich gibt.
Sicherheitsmaßnahmen, die auch schon nach Magdeburg, nach Solingen beschlossen wurden, weitere vereinbart, also weitere Messerverbotszonen, weitere Kontrollmöglichkeiten.
Also Entschuldigung, aber also eine Messerverbotszone, also das ist ja, teilweise sind die Messer ja sowieso verboten, weil sie einfach zu groß sind, aber Entschuldigung, aber eine Messerverbotszone hält doch niemanden ab davon, irgendjemanden abzustechen. Also es sollte ja allein schon genügen, dass es sowieso verboten ist, jemanden abzustechen.
Das ist nicht ganz so witzig.
Wirklich, dass eine Messerverbotszone etwas hilft?
Wenn jemand ermorden will, sicherlich nicht. Wenn man in Handgreiflichkeiten verwickelt wird und dann ein Messer zieht, schon. Die Polizei könnte dann stärker kontrollieren und Klingen kassieren. Natürlich macht das Land sicherer, wenn man keine Messer tragen darf.
Also, jetzt mal ganz unter uns. Wozu brauchen wir in Deutschland Schilder mit einer sogenannten Messerverbotszone? In Deutschland gilt das allgemeine Waffengesetz und hier ist das Mitführen von Messern ganz klar geregelt. Denn dort heißt es beispielsweise im Paragraph 42a des Waffengesetzes, dass sogenannte Einhandmesser, also Messer, die sich mit einer Hand öffnen lassen und eine feststellbare Klinge haben, die mehr als 12 cm lang ist, dass dies verboten ist. Also auf Deutsch sogenannte Klappmesser und jedes andere Messer, das eine feststehende Klinge hat, die über 12 cm hinausgeht, dass das unter anderem eben gegen den Verstoß des Paragraph 32a des Waffengesetzes eine Ordnungswidrigkeit darstellt und dementsprechend Geldbußen von bis zu 10.000 Euro geahndet werden können. Hinzu kommt jetzt natürlich, wenn du dieses Messer auch so benutzt, dass du Menschen damit verletzt oder tötest. Ich meine, das ist ja logisch eigentlich, ja. So, jetzt frage ich dich mal, welcher normal denkende Mensch kommt auf die Idee, in einem Park ein Schild aufzuhängen, auf dem draufsteht, sie befinden sich gerade in einer Messerverbotszone? Ich persönlich bin eigentlich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass man in Deutschland mit einer gebildeten Bevölkerung nicht mit irgendwelchen Messern durch die Gegend läuft. Ich weiß nicht, wie viele Menschen du kennst, die stets immer ein Messer dabei haben. Ich persönlich kenne keinen. Aber mal völlig abgesehen davon, wenn so ein Typ mit einem Messer eine andere Person angreifen will, glauben die wirklich im Ernst, dass diese Person sich davon abhalten lässt, nur weil da ein Schild an den Baum getackert wurde? Also die Antwort darauf kannst du dir sicherlich selber geben. Aber machen wir einfach mal weiter, denn wir haben zum Beispiel unseren aktuellen Bundeskanzler, dessen Karriere ja sehr wahrscheinlich dann in nächster Zeit vorbei sein wird. Der hat ebenfalls ein Statement abgegeben bei Maischberger und hat klipp und klar gemacht, dass man unter der Prämisse, der Ukraine weiterhin Milliarden an Steuergeldern zur Verfügung zu stellen, natürlich Einsparungen vornehmen muss. Und zum Beispiel Einsparungen in Deutschland beim Straßenbau, bei den Schulen, bei der Bahn und auch bei der Rente. Hören wir hierzu gerne mal rein.
Wo kommt das fehlende Geld her? Ja. Und wenn man die Frage nicht so beantwortet, wie ich vorschlage, durch eine gesonderte Kreditaufnahme wegen der Ukraine-Kosten von 12 bis 15 Milliarden Euro, dann muss man sagen, wir investieren nicht mehr in die Straßen, wir machen das nicht mit der Bahn, wir kürzen bei der Rente, Vorsicht. Wir kürzen bei Gesundheit und Krankenversicherung. Vorsicht. Nein, so ist es.
Also Michael Roth, das ist Ihr Parteikollege, sagt, keine Rentnerin, kein Rentner müssen Angst davor haben, dass wegen unserer Solidarität mit der Ukraine Renten gekürzt werden. Das sind Garantieleistungen.
Aber trotzdem muss das Geld ja gefunden werden und dann muss man es irgendwo wegnehmen.
Ja.
Und das würde der nächste Bundestag machen. Und ich möchte ja nur in einer der Demokratie dienenden Sendung, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, ja, lasst keinen Politiker damit davonkommen, dass er euch vor der Wahl nicht sagt, wo er es herholt.
Ja,
ich habe gesagt, wo ich es herhole. Andere sollen sagen, wo sie es herholen.
Ja.
Andere müssen sagen, wo sie es herholen.
Ich frage die anderen ja auch, wenn sie hier sind.
Und die sagen es nicht.
Doch, das sagen sie zum Teil auch.
Was haben sie gesagt? Nein, das hat keiner gesagt. gesagt, habe ich mir alles genau sagen lassen.
Bei 26 Milliarden ist es schwer. Man könnte ja auch sagen, Sie sind seit 2018 Finanzminister, danach waren Sie Bundeskanzler, seitdem sind die Steuereinnahmen nur gestiegen. Sie waren 2018 bei etwa 700 Milliarden. Sie waren im letzten Jahr bei 900 Milliarden, nee, 1000 wahrscheinlich, also einer Billion, 23 waren es 900 Milliarden. Also in Ihrer Zeit, seitdem Sie regieren, gab es immer mehr Steuereinnahmen.
Ja, und?
Und Sie kommen trotzdem mit dem Geld nicht aus.
Ja.
Also, zwei Dinge an dieser Stelle. Erstens, er macht klipp und klar, dass völlig unabhängig, wer jetzt neu an die Regierungsmacht kommt, ob das die CDU ist, CSU, in Koalition mit den Grünen, ob das die AfD ist, FDP, Linke, you name it. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Es werden weitere Milliarden Euros Steuergelder in die Ukraine geschickt. Das hat Olaf Scholz hier klipp und klar gemacht. Und zwar, weil sich Deutschland und die EU mit Verträgen dazu verpflichtet haben. Es ist also völlig wurscht, wo der Wähler morgen sein Kreuzchen macht. Es wird definitiv weiterhin Geld in die Ukraine fließen. Und er hat ebenfalls deutlich gemacht, dass dieses Geld ja irgendwo herkommen muss. Und wie dargestellt, seit Scholz Bundeskanzler ist, hat Deutschland 200 Milliarden Steuereinnahmen mehr generiert als vor seiner Amtszeit. Jetzt kannst du dir eins und eins zusammenrechnen. Unter anderem wurde nämlich schon bekannt gegeben, dass im Januar 2026 zum Beispiel der Benzinpreis um 25% angehoben werden soll. Das ist jetzt schon fixe Sache und straight beschlossen. Du siehst also, in Bezug auf unser Wahlsystem und die Demokratie, so wie ja ein Scholz das so ganz toll im Fernsehen erklärt hat, steckt Deutschland und seine Bundesregierung in Abkommen und in Verträgen drin, aus denen sie gar nicht rauskommen. Und hierzu gab es jetzt beispielsweise ein Interview, ein Statement von der lieben Annalena Baerbock, die dieses Thema noch komplett toppt in Zusammenhang mit der Ukraine und der deutsch-europäischen Rüstungsindustrie in Bezug zu Waffendeals, um sich natürlich zukünftig vor irgendwelchen hypothetischen Angriffen zu schützen. Und hierzu titelt die Berliner Zeitung: Baerbock verplappert sich. Eigentlich wollte die EU das Waffenprojekt bis nach der Bundestagswahl geheim halten. Doch Annalena Baerbock ließ die Katze aus dem Sack. Baerbock ließ durchblicken, dass es um etwa 700 Milliarden Euro gehen könnte. Hierzu ihr Zitat: Wir werden ein großes Paket auf den Weg bringen, das es in dieser Dimension noch nie gegeben hat, sagte Baerbock in einem Interview mit Bloomberg am Rande des Münchner Treffens. Weiter: Ähnlich wie beim Euro oder der Corona-Krise gibt es jetzt ein Finanzpaket für die Sicherheit in Europa. Das wird in naher Zukunft kommen. Soweit das Statement aus der Wirtschaftszeitung. Und jetzt mal so eine Frage an dich. Also, wir sprechen hier von 700 Milliarden Euro, die fließen werden. Ich sage dir aber jetzt schon voraus, dass es damit längst nicht bleiben wird. Und zwar aus dem folgenden Grund. Vielleicht kriegst du das mit in der Presse. Donald Trump verhandelt gerade mit Wladimir Putin über das Ende des Ukraine-Krieges. Und bei diesen Verhandlungen sitzt zum Beispiel Europa und die Ukraine gar nicht am Tisch. Daran siehst du schon mal die Rollenverteilung bei der internationalen Politik und wer hier überhaupt das Sagen hat. So, wir können sehr stark davon ausgehen, dass dieser Krieg zwischen Russland und der Ukraine bald vorbei sein wird. Und dann wird es einen Wiederaufbau der Ukraine geben. Wer wird eigentlich diesen Wiederaufbau bezahlen? Und mal abgesehen davon, bleibt es natürlich nicht nur bei Gelder, die da fließen sollen, zu diesem Wiederaufbau, sondern wenn solche Kriegsgebiete ja wieder aufgebaut werden, dann muss ja auch eine gewisse Sicherheit hergestellt werden. Und wie diese Sicherheit aussehen soll, zum Beispiel durch die Verlegung von deutscher Soldaten, europäischen Truppen in die Ukraine, also vielleicht auch jemand aus deinem Umfeld, dazu hat die liebe gute Frau Strack-Zimmermann schon mal so die eine oder andere Idee. Hören wir hierzu gerne mal kurz rein.
Wir werden uns damit anfreunden müssen, Truppen, Teile, auch Deutschland, in die Ukraine zu verlegen. Und da bedarf es ganz, ganz vieler Soldaten aus Europa. Wir müssen uns nicht nur daran mit anfreunden, sondern klar auf den Tisch legen, dass es deutlich mehr Geld bedarf. Und zwar von jedem europäischen Land, um die Sicherheit herzustellen.
Übrigens, wir sprechen ja hier jetzt in den letzten Minuten überwiegend über die Ukraine. Und die politische Agenda, die unfassbare Summen an deutschen Steuergeldern und Waffen inklusive Bürgergeldzahlungen von sogenannten Flüchtlingen aus der Ukraine, die mit ihren Luxusautos quasi vors Arbeitsamt fahren. Dafür gibt es ja Fotos. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Du kannst im Internet relativ einfach recherchieren. Ja, die kommen mit ihren Audis, BMWs und Porsche, kommen die teilweise hier rüber, parken kurz vorm Arbeitsamt, wo sie ihre Sozialgelder bekommen, nehmen die Kohle in Empfang und fahren dann wieder nach Hause. Das alles kann man relativ einfach nachrecherchieren. Also über diese Situation sprechen wir. Und jetzt gab es eine ziemlich spannende Aussage von US-Präsident Donald Trump, der im Original sagte, dass er Zelensky als eine Art Diktator betrachtet, der Wahlen verzögert und offiziell zugibt, dass ca. 50% aller Gelder, die in die Ukraine geschickt wurden in dieser Kriegsphase, dass diese verschwunden sind. Hören wir auch hierzu ganz kurz mal rein.
The Zelensky admits that half of the money that we sent them is missing. They don't know where the money is. He said, well, we don't know where half of it is. That's great, wonderful. He refuses to have elections. He's low in the real Ukrainian polls. I mean, how can you be high with every city is being demolished? It's hard to be high. Somebody said, oh, no, his polls are good. Give me a break. Every city is being demolished. They look like a demolition site, every single one of them. And the only thing he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle. He played him like a fiddle. That's an expression we use, yes, sir. To say that he's pretty easy. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. In the meantime, we're successfully negotiating an end to the war with Russia.
Nach dieser Aussage war ich natürlich zunächst etwas irritiert, weil die deutschen Medien ja uns immer suggeriert haben, über Jahre hinweg, dass Putin der Diktator ist. Und jetzt kommt dann Trump, stellt sich in Saudi-Arabien bei der Sicherheitskonferenz ans Pult und sagt ganz offen, dass er das Ganze ein bisschen anders betrachtet. Ja, und wir reden natürlich hier von Geldwäsche und Korruption in einer unfassbaren Geldmenge. Und anstatt das zu unterbinden bzw. mal zu hinterfragen, machen unsere deutschen Politiker was? Schicken weiter Milliarden an Steuergelder in die Ukraine mit der Bereitschaft dafür, die eigene Wirtschaft, die eigenen Bürger, die eigenen Rentner weiterhin finanziell extremst zu vernachlässigen. Und hierzu soll jetzt am Sonntag, der 23. Februar 2025, der deutsche Bürger zur Wahlurne gehen und demokratisch abstimmen. Und hier muss ich ganz ehrlich mir an den Kopf fassen, weil eine wahre, echte Demokratie wäre doch zum Beispiel mal eine Volksabstimmung. Lass doch mal das Volk abstimmen. Wer ist denn wirklich weiterhin für die Zahlung dieser Geldmenge in die Ukraine? Wer ist denn weiterhin für diese aktuelle Asylpolitik? Wer ist weiterhin für die Waffenlieferung in die Ukraine und nach Israel? Und so weiter und so weiter. Warum findet eine solche Volksabstimmung nicht statt? Ganz einfach, weil es niemanden interessiert, was das Volk will. Kann man natürlich so offen nicht sagen. Und das Ganze übrigens wird ja mitfinanziert vom deutschen Steuerzahler in Bezug auf Wahlkampagnen in Zusammenarbeit mit der deutschen Regierung, was ja jetzt auch immer wieder und immer weiter aufploppt. Ja, es gibt ja solche ganz tolle Wahlsendungen in den letzten Wochen, ARD und ZDF, bei denen man dem Zuschauer suggeriert, dass man per Zufall irgendwelche Leute aus dem Publikum holt und die irgendwelche politischen Fragen stellt und dann einfach mal gucken, was so der zufällig auserwählte Bürger sozusagen hat. Und dann gibt es aber Screenshots und ja, ganz klar dargestellte Situationen, bei dem die Moderatoren einen Zettel in der Hand haben mit dem Bild des jeweiligen Zuschauers, der da in der Menge sitzt, und die Frage, die sie dieser Person stellen sollen. Das heißt, um das auf den Punkt zu bringen, das, was man dem Millionenpublikum von klassischen GEZ-finanzierten Sendern versucht zu suggerieren, dass hier per Zufall Bürger befragt werden in Bezug auf die kommenden Wahlen, das ist alles gespielt, ist alles gefaked und eben trotz alledem mitfinanziert vom deutschen Steuerzahler durch die GEZ-Gebühr. Ich möchte dir an der Stelle noch ein anderes Beispiel geben. Und zwar ein Beispiel, in welch verrückten, unfairen und korrupten Zeiten wir eigentlich leben. Und das, was jetzt eigentlich fast wöchentlich immer mehr und immer neu ans Licht kommt, ist aus meiner Sicht von dem, was ich in den letzten 50 Jahren, seit ich ein bisschen Interesse für Politik entwickelt habe, also ich würde mal sagen, so im Alter ab, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, noch nie da gewesen, ja, noch nie. Und hierzu ist jetzt beispielsweise eine Geschichte aufgeploppt, das musst du dir mal reinziehen. Wir haben ja gerade Olaf Scholz gehört, der an die Rentenzahlungen gehen will, ja, also Menschen in Deutschland, die Jahrzehnte in die Rentenkasse eingezahlt haben und sowieso kaum Rente erhalten. Auch die will er jetzt trotzdem nochmal kürzen. Und im Gegenzug dessen kam jetzt etwas ans Licht, bei dem offengelegt wurde, dass die aktuell scheidende Regierung, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass Rot-Grün Geschichte sein wird, ja, dass hier jetzt ins Licht gekommen ist, dass diese scheidende Regierung einfach mal 320 Mitarbeiter ihrer eigenen Regierung verbeamtet haben, und zwar auf Lebenszeit. Und ein Großteil dieser Mitarbeiter war noch mitten in der Probezeit. Und es gibt hier auch zahlreiche Fälle, bei dem beispielsweise sogar einzelne Besoldungsgruppen bei der Beförderung übersprungen wurden. Rechtlich betrachtet ist das absolut illegal. Der Punkt ist nur, es interessiert keinen. In den Medien ist davon kaum die Rede. Und rechtliche Konsequenzen hat es für diejenigen, die das Ganze zu verantworten haben, hat es auch nicht. Und um dir das mal klar zu machen, über welche Summen wir hier sprechen, rechnen wir einfach mal aus. 320 Beamte bekommen im Durchschnitt, und ich rechne jetzt noch gut, also etwas, sagen wir mal, eher konservativ, 320 Beamte bekommen im Schnitt 6.000 Euro brutto pro Monat. Dann ist das eine monatliche Belastung für den Steuerzahler zusätzlich in Höhe von 1,92 Milliarden Euro jeden einzelnen Monat. Das sind über 23 Milliarden Euro im Jahr. Und jetzt frage ich dich mal, in dieser ach so tollen demokratischen Republik, warum spart man sich dieses Geld nicht ein und packt es zum Beispiel in die Rentenkassen oder in unser Schulsystem oder in irgendwelche Projekte, die deutlich, deutlich mehr Sinn machen, als einfach nur aus dem Nichts heraus 320 Diener und Erfüllungsgehilfen des deutschen Staates zu befördern. Teilweise sind diese Beförderungen ja illegal, rechtlich nicht zulässig, interessiert aber niemanden, um diesen Menschen dann die Kohle in den Hintern zu blasen, anstatt mit diesen Geldern den Menschen in Deutschland finanziell zur Seite zu stehen, die es verdient haben, aufgrund ihrer jahrelangen Leistung oder eben in unser Bildungssystem, dass eben unsere Kinder und die Zukunft Deutschlands, was man ja so ganz klar sagen muss, dass die etwas davon haben. Aber es passiert einfach nichts. Und das ist das, was ich dir zu Beginn dieser Show versucht habe zu erklären, ohne jetzt den einen oder anderen hier demotivieren zu wollen. Der Punkt ist, am System wird sich nichts ändern. Es ist völlig egal, wer ab nächster Woche dann gewählt wurde. Das System ist scheiße. Die Leute, die an der Macht sitzen und diese Systeme bedienen, sind korrupt, sind käuflich und handeln nicht im Interesse der Bürger, die sie gewählt haben. Und um dir das noch näher zu bringen und nochmal zu verdeutlichen, möchte ich dir zum Schluss auch hier nochmal eine Debatte aus dem öffentlichen Fernsehen darstellen, bei dem es Markus Lanz eigentlich auf den Punkt bringt und etwas erklärt, was der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht bewusst ist. Und es geht unter anderem um die Asylpolitik und die Frage, warum tut die deutsche Regierung nicht dementsprechend handeln, um diese Gefahren zu unterbinden und Menschen, die illegal in unserem Land sind und zu Straftätern geworden sind, rigoros auszuweisen. Warum passiert da nichts? Warum ist es immer wieder so eine Wischi-Waschi-Aktion, bei dem nur gelabert wird, aber es wird nichts umgesetzt? Und die Antwort darauf, warum nichts passiert, die finde ich der absolute Oberknaller. Hörst du gerne selber an.
Wir machen ja jetzt GEAS, das gemeinsame europäische Asylsystem. Und das ziehen wir dann auch noch vor. Wenn man genauer reinschaut, sagt man, man kann da überhaupt nichts vorziehen. Das wird 2026 in Kraft treten. Vorher wird das nicht passieren. Zweiter Punkt und ein Punkt, der nie besprochen wird, ist, die drei Länder, die es vor allen Dingen betrifft, Syrien, Afghanistan, die Türkei.
Eine Ruheschutzquote. Mhm.
So, aus denen die meisten kommen, die betrifft das überhaupt nicht. Das hat damit nichts zu tun. Das wird nichts verändern. Das mutet man aber der deutschen Öffentlichkeit nicht zu. Dritter Punkt, Nancy Faeser höre ich heute wieder und sagt, wir werden diesen Weg weiter beschreiten. Wir haben ja erfolgreich Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Ich denke, also warum versteht ein, wer berät diese Leute, dass sie nicht verstehen, dass das wie Hohn in den Ohren der Opfer klingt und auch in den, wie Hohn in den Ohren dieser deutschen Öffentlichkeit, die doch weiß, dass man genau 28 Schwerstkriminelle nach Afghanistan abgeschoben hat. Und zwar unter dem Eindruck einer 30%-Partei in Thüringen unter anderem, nämlich der AfD, kurz vor diesem Landtagswahlkampf. Seitdem ist nichts mehr passiert. Es soll aber klingen wie, wir sind das einzige Land auf der Welt, das es schafft, nach Afghanistan abzuschieben.
Und zeitgleich 22.000 Afghanen geholt.
Letzter Punkt. Man sitzt ja gelegentlich beim Friseur. Dort liegt häufig das Zentralorgan für politische Bildung, nämlich die Bunte. Und dort finde ich dieser Tage ein Interview mit Nancy Faeser, hoch zu Ross. Ich will Täter härter bestrafen. Sie ist Juristin. Da kommt es auf jedes Wort an. Sie sagt nicht, ich werde Täter härter bestrafen. Ich habe ein Gefühl, warum sie das nicht tut. Sie tut es deswegen nicht, weil sie genau weiß, dass sie es gar nicht kann.
Sie kann es nicht, oder?
Sondern Gerichte bestrafen Täter und nicht Nancy Faeser.
Das erweckt
aber den Eindruck, als würde sie sozusagen vom Pferd runter den Delinquenten direkt am Ohrläppchen in den nächsten Knast ziehen wollen.
Also, mit diesem letzten Beispiel wollte ich dir klipp und klar darstellen, in welchem Wahlsystem sich Deutschland befindet, gleichzeitig in einer gewissen Abhängigkeit der gesamten EU steckt und es einfach gewisse Internas gibt, die man der Öffentlichkeit nicht zumuten kann oder auch nicht zumuten will. Denn unter anderem haben wir jetzt einerseits die Wahlen, andererseits, naja, muss man schon irgendwie schauen, dass man den deutschen Bürger ein bisschen bei Laune hält und die Dinge einfach nicht zu sehr auf den Punkt bringt, denn irgendwann hat man vielleicht dann ein Bürgerkrieg, wobei ich mir das in Deutschland gar nicht vorstellen kann. Während beispielsweise unsere Nachbarn in Frankreich als Bürger ganz anders auf die Straße gehen und ihrer Unmut freien Lauf lassen, wenn du dich an die ein oder anderen Bilder und brennenden Autos und was da noch so alles passiert, wenn du dich daran erinnerst, das alles ist in Deutschland ja gar nicht möglich. Wenn du dir die ganzen Demos anschaust oder die Leute, die sich auf der Straße festkleben oder generell man vielleicht mal ein bisschen in Aufruhr ist, dann ist man von der deutschen Mentalität eher so, dass wenn der Deutsche sich ärgert, man eher draußen auf der Straße eine Lichterkette bildet, ja, um das einfach mal so stehen zu lassen. Also, long story short, ich persönlich möchte zum Schluss eine kleine Voraussage wagen. Und zwar bin ich der Überzeugung, Friedrich Merz wird der nächste Bundeskanzler und die CDU/CSU wird eine Koalition mit den Grünen eingehen, um die absolute Mehrheit gegenüber der Drittpartei, der AfD, einzunehmen. Das ist meine heutige Voraussage in Bezug auf das kommende Wahlergebnis. Warten wir mal ab, wie es kommt. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Und gehe fest davon aus, dass du als deutscher Bürger deine Wahlmöglichkeit auch tatsächlich wahrnimmst und genau da das Kreuzchen setzt, wo du es für dich persönlich am wichtigsten hältst. Und dann schauen wir einfach mal gemeinsam in die Zukunft, was im Jahr 2025 auf politischer Ebene noch so alles passieren wird. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Sonntag. Freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Mach's gut. Bis bald. Ciao.
That's it for today. But tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.